Gib du uns, Herr, ein Herz, das auf dein Wort hört. Amen. Ich habe, man kann es vermutlich nicht so gut erkennen, aber hier in der Hand ein kleines Kräuterblättchen. Was ich hier habe, ist Zitronenmelisse. Hätte jetzt auch Salbei sein können oder Thymian oder irgendein anderes Kräutchen. Das kennen wir alle. Wenn man so ein Krautblatt in der Hand hat, kann man dran riechen und dann erkennt man meistens schon ein bisschen, was es ist. Und man kann, wenn man es deutlicher erkennen will, daran reiben. So mache ich das jetzt mal. Und bei mir hier oben duftet es jetzt kräftig nach Zitrone und nach Zitronenmelisse. So hat das Martin Luther einmal formuliert im Blick auf die Bibel. Er hat gesagt, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, umso mehr duftet es. Das ist ein wunderbarer Vergleich für die Bibel. Je mehr du es reibst, je mehr du drin bist in diesem Wort Gottes, je mehr du hörst davon, je mehr du dich von Herzen mit hineingibst in das, was Gott dir durch das Wort der Bibel sagen will, umso mehr fängt es an zu duften nach Leben, nach Glauben, nach Liebe, nach Hoffnung, nach Trost, nach Gewissheit, nach Gott selbst. So hat das Martin Luther gesagt, die Heilige Schrift, ein Kräutlein, je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. In seiner eigenen Biografie ging es allerdings damit los, dass sich Martin Luther in seinem Leben zunächst erst einmal aufgerieben hat an diesem Wort. Man könnte sogar sagen, wundgerieben hat er sich. Für ihn war als junger Mensch die Bibel eigentlich so wie ein Gesetzbuch. Da stehen ein Haufen Forderungen drin, ein Haufen Vorschriften drin. Und wenn ich mich nicht an diese Forderungen und Vorschriften halte, dann ist mir Gott nicht nah. Dann werde ich auch in Ewigkeit nicht bei Gott sein. Dann bin ich in der Hölle gelandet, in der Ferne Gottes. Also die Bibel für ihn wie ein Buch mit vielen, vielen Forderungen. Und für ihn immer wieder die Botschaft, Martin, du musst alles richtig und gut machen, sonst bist du nicht bei Gott und bleibst auch in Ewigkeit verloren. Deshalb hat sich Martin Luther damals als junger Mann, als er sich entschieden hatte, Mönch zu werden, das strengste Kloster ausgesucht. Damals waren die Augustinermönche die strengsten Kongregationen in den Klöstern. Da ist Luther hin, ins Augustinerkloster in Erfurt. Er hat auf vieles verzichtet und es war auch vom Glauben her wirklich anstrengend und hart, was da verlangt wurde. Um 3 Uhr nachts, müssen sich die Präparanten, Konfirmanden mal vorstellen, um 3 Uhr jede Nacht ist er aufgestanden mit den anderen zusammen zum Nachtgebet. Bis spät in die Nacht hinein gab es immer diesen Wechsel von Arbeit und Gebet. 5-mal, 6-mal am Tag die Gebetszeiten. Fasten hat dazugehört. Manchmal hat man Martin Luther richtig erschöpft aus seiner Klosterzelle herausgeführt, weil sein Körper gar keine Kraft mehr hatte vor lauter Fasten und Entsagen. Er hat sich angestrengt, furchtbar angestrengt, alles im Bereich Frömmigkeit richtig und gut zu machen und hat immer nur in der Bibel Forderungen gehört und Gesetze gehört, was er alles zu tun hat, damit er vor Gott gefällig ist. Das hat Luther letztlich zerrieben. Da kam kein Duft in sein Leben hinein. Das Wort der Bibel, so wie er es zunächst einmal gehört hat, meistens vermittelt durch andere, war eher wie ein Reibeisen für ihn. Hart, blutig, wenn man sich dran reibt. Gott sei Dank hatte Martin Luther einen Seelsorger, einen Beichtvater, das war Martin Staupitz. Und Staupitz hat dann irgendwann entschlossen, diesen jungen Mönch Martin Luther, der sich selbst so zerquält hat, nach Wittenberg zu schicken, von Erfurt nach Wittenberg, damit er dort die Schrift, die Heilige Schrift studiert. Das hat Luther dann auch gemacht. Er ist dann nach Wittenberg gekommen als Pfarrer dort, dann später auch an der Universität. Und er hat die Schrift studiert. Und da ist Luther auch zum Römerbrief gekommen und vorhin hat uns die Frau Jahn vorgelesen, die Stelle aus dem Römerbrief, die für Luther auch ganz entscheidend geworden ist. Römer 3, wo es darum geht, vor Gott gerecht zu sein und aus dem Glauben zu leben. Und Luther hat später einmal davon etwas aufgeschrieben, wie es ihm damals ging, als er dann so an dieser Heiligen Schrift gerieben hat, wie an einem Kräutlein, wie es da ging. Zunächst einmal war noch all das da, was ihm so große Schwierigkeiten mit der Bibel gemacht hat. Luther schreibt selbst, ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste diesen Gott. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung, dass ich also genug tue, versöhnen konnte. Und dann hat Luther weiter gerieben an diesem Römerbrief, an diesem Wort Gottes, an der Heiligen Schrift. Und er drückt es so aus, so wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen, jedoch klopfte ich rücksichtslos bei Paulus im Römerbrief an dieser Stelle an, ich dürstete glühend zu wissen, was Paulus da wollte mit diesen Worten im Römerbrief. Und da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium, in der frohen Botschaft offenbart, in der frohen Botschaft von Jesus Christus, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Ich ging die Schrift durch, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, und fand auch bei anderen Worten das Gleiche, zum Beispiel Werk Gottes bedeutet das Werk, welches Gott in uns wirkt. Mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich jetzt dies Wort als das Allerliebste hoch. So ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen. So hat das Luther einmal aufgeschrieben und ausgedrückt, wie es ihm damals ging, als er sich vertieft hat in das Wort Gottes, was ihm da aufging. Der Himmel ist ihm aufgegangen, da hat es geduftet nach Gottes Gegenwart, nach seiner Gerechtigkeit, die er uns schenkt, die Gott uns schenkt, die wir uns nicht zu verdienen haben durch irgendwelche Werke, die wir tun. Wir haben es dann vorhin gehört, auch bei der Lesung aus dem Römerbrief, Luther hat ja bewusst ein Wort dazugesetzt, das eigentlich so gar nicht im Urtext an dieser Stelle steht, nämlich das Wort allein. Luther hat dann geschrieben, Römer 3, Vers 28, wir halten dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, allein durch den Glauben. Nicht wir sind es, die uns vor Gott gerecht machen, sondern Gott schenkt es uns, dass wir ihm recht sind. Durch Jesus Christus, durch seine Versöhnung am Kreuz, durch sein Vergeben am Kreuz, da schenkt uns Gott Gerechtigkeit. Und da hat Luther immer weiter gerieben an der Bibel und immer wieder ist ihm das so begegnet. Da heißt es zum Beispiel Johannes 6, 28, das ist das einzige Werk, das Gott gefällt, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Und Luther hat dann gesagt, so sehen wir, dass ein Christenmensch an dem Glauben genug hat, dass er kein Werk braucht, um gerecht zu sein. Und das ist die christliche Freiheit, der Glaube allein. Er bewirkt nicht, dass wir keine guten Werke mehr tun würden oder Böses machen, sondern der Glaube bewirkt, dass wir keines Werkes bedürfen, um Gerechtigkeit und Seligkeit zu erlangen. Ja, so ist ihm die Heilige Schrift zu einem duftenden Kräutlein geworden. Und weil ihm dann dieses Wort der Bibel, das Wort Gottes, das Wort von Jesus Christus so wichtig geworden ist, eigentlich das Zentrum geworden ist, hat er es einmal so formuliert, ich will nicht als der berühmt sein, der gelehrter ist als alle, sondern ich will, dass die Schrift allein Königin sei. So wie er betont hat, allein der Glaube, hat er dann auch betont und allein die Schrift. Die Schrift ist für uns das Wichtige und das Zentrum. Die Schrift allein soll regieren, sie soll Königin sein. Es wurde einmal ein Student, ein Theologiestudent in einer theologischen Prüfung von seinem Professor gefragt, und zwar sollte er einen Satz vervollständigen, dieser Student. Der Professor sagte, die Kirche hat. Und dann sollte der Theologiestudent in der Prüfung den Satz fertig führen. Die Kirche hat. Da hat der Student überlegt und hat gesagt, die Kirche hat ein Landeskirchenamt. Das war nicht falsch, aber das war auch nicht das, was der Professor hören wollte. Dann hat der junge Theologe weiter überlegt, die Kirche hat einen Kirchturm. Das wollte er natürlich auch nicht hören, der Professor. Und dann ging das weiter, die Kirche hat Pfarrer und hat sonst was alles. Darum ging es nicht. Dann hat der Prüfer seinem Prüfling die Worte in den Mund gelegt und hat gesagt, die Kirche hat das Wort. Deswegen werden wir in der evangelischen Kirche auch oft Kirche des Wortes genannt, weil für uns die Heilige Schrift, die Bibel, die Grundlage ist für unseren Glauben. Oder wie es Luther sagt, die Königin dirigiert für uns das Wort. Die Kirche hat das Wort. Es stimmt, was der Professor gesagt hat. Eigentlich müsste man den Professor sogar noch mal korrigieren und ihm antworten und sagen, Herr Professor, die Kirche hat das Wort, stimmt, aber eigentlich müsste man sagen, das Wort hat die Kirche. Denn am Anfang war das Wort und nicht die Kirche. Nur darum, dass es dieses Wort Gottes, diese Botschaft von Jesus Christus gibt, deshalb gibt es überhaupt Kirche. Für Luther war dann Gottes Wort, die Heilige Schrift, Maßstab, Orientierung, Richtschnur in allem. Man kann sich einmal fragen, wenn es unter Christen verschiedene Meinungen gibt, wer entscheidet dann eigentlich, was richtig ist? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist, keiner entscheidet, jeder glaubt das, was er will. Und das erleben wir heute meistens. Das ist eigentlich heute fast gang und gäbe. Jeder glaubt das, was er will. Die Möglichkeit zwei, wenn da Christen unterschiedlicher Meinung sind, und was ist nun richtig? Die Möglichkeit zwei ist, einer setzt sich durch. Das ist bei ganz vielen religiösen Gruppen so. Da gibt es eine zentrale Leitungsperson. Was die sagt, das wird gemacht. Luther hat damals den Papst genauso auch erlebt und empfunden. Die dritte Möglichkeit. Gott entscheidet durch das Wort der Heiligen Schrift. Also die Schrift entscheidet. Und darum müssen wir uns an das halten, was in der Bibel steht. Das war für Luther die Grundlage und deswegen konnte er auch auf dem Boden der Heiligen Schrift einen Papst kritisieren. Sonst hätte er das gar nicht machen können. Oder andere Meinungen in Frage stellen, weil er sagt, so ist das in Gottes Wort uns nicht gegeben. Es ist gut, wenn wir auch als evangelische Christen bis heute immer wieder die Bibel, die Heilige Schrift für uns als Richtschnur nehmen, als Orientierung nehmen in all den vielen Fragen, die auf uns einstürmen. Wenn es um Kriegsideologien geht von Machthabern, wenn es um Genderideologien geht, wenn es um religiöse Strömungen geht, vielleicht auch bei Halloween, wo Totengeister und Dämonen verherrlicht werden sollen. Fragen, was sagt das Wort der Bibel? Was sagt uns das Wort der Bibel? Den Tod müssen wir auf jeden Fall nicht verherrlichen. Das steht deutlich in der Schrift. Und die Dämonen auch nicht. Wir stehen mit Christus auf der Seite des Lebens. Ich möchte noch einen Brief vorlesen, auf den ich gestoßen bin. Der hat auch mit diesem Bild vom Kräutlein zu tun. Da schreibt ein Mann Folgendes. Ich bin in der DDR groß geworden. Und ich habe vom Elternhaus her null Erfahrungen mit dem Christentum gemacht. Die Frage nach Gott habe ich viele Jahrzehnte lang mit einem ratlosen Schulterzucken beantwortet. Jetzt lebe ich mit meiner Familie seit gut 20 Jahren in Bayern. Unsere Kinder sind hier ganz selbstverständlich in den Glauben hineingewachsen, aber ich selbst stehe immer wieder vor einer großen Hürde. Da habe ich mir etwa zu Beginn dieses Jahres das Neue Testament vorgenommen. Habe mir vorgenommen, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Erfahrung: Manches erscheint unmittelbar einleuchtend, an anderen Stellen aber verstehe ich nur Bahnhof. Ein Freund schrieb mir neulich dazu eine Postkarte und zitierte Martin Luther: Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein, je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Ich reibe also und reibe und komme bei aller Reibung nicht sehr viel weiter. Was tun? Aufgeben möchte ich noch nicht, aber es wird manchmal mühselig. Und dazu wieder mein Freund: Wo steht geschrieben, dass die Sache mit Gott einfach sein soll? Natürlich kann einem das genauso gehen mit der Bibel, auch mir als Pfarrer, dass da immer wieder Stellen sind, wo man Fragezeichen hat, wo man einfach nicht klar ist oder nicht klar kommt, was da jetzt durch diese Bibelstellen einem Gott sagen will. Auf der anderen Seite duften aber auch unendlich viele Stellen einem entgegen, wo man gemerkt hat, genau da macht mir Gott etwas deutlich für mein Leben. Selbst Martin Luther ging das so. Er sagt einmal: Ich habe nun 28 Jahre, also er sagt es im Rückblick, ich habe nun 28 Jahre, habe seit ich Doktor der Theologie geworden bin, ständig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt, und doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues darin. Und deswegen hat Martin Luther neben seinem Vergleich vom Kräutlein, an dem man reibt, noch einen anderen Vergleich gesetzt. Er hat geschrieben: Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle den Apfelbaum, und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Das ist auch ein wunderschönes Bild. Das Schütteln, was reif ist, was mir entgegenduftet, das Nehmen. Das andere, was ich vielleicht nicht verstehe in der Bibel, was mir fremd bleibt, den Hut ziehen. Das heißt, den Respekt bewahren, dass auch das Gottes Wort ist, auch wenn ich es nicht für mich verstehen kann. Das bewahrt mich auch vor Oberflächlichkeit im Bibellesen und bewahrt mich davor, aufzugeben. Und dann mit dem, was ich erkannt habe, leben und gute Frucht bringen, so wie es der Apfelbaum ja auch tut. Und noch ein letztes vielleicht dazu, was man diesem Mann, der da aus der ehemaligen DDR geschrieben hat, auch sagen könnte: Du hast einen Freund und das ist toll. Und vielleicht kannst du auch mit deinem Freund zusammen ab und zu mal gemeinsam die Bibel lesen. Wir haben ja auch bei uns in der Gemeinde Gruppen, Kreise, in denen die Bibel miteinander geteilt wird, damit wir die Früchte, die wir aus der Bibel empfangen, eben auch weitergeben und anderen auch ein Stückchen mit Hilfe sein können beim Verstehen und beim Duften. Amen. Wir singen vor der Abendmahlsfeier das Lied: Dank sei dir, Vater.